Deutschlandfunk. Das Feature.
Wir sind im Hamburger Hafen. Wir haben Stückgut à la Couleur. Alles, was irgendwo über Container bewegt wird, sehen wir hier. Das heißt, es ist sehr, sehr vielschichtig. Wir haben hier kleinere Paletten. Hier sehen wir Autoreifen, Fässer, Elektronik. Alles, was irgendwo bewegt
wird. Da könnten auch Sachen dabei sein, die von China jetzt kommen.
Absolut, ganz klar. Ja, also hauptsächlich. Eigentlich fast alles, kann man sagen.
Ja, genau. Hamburg als Drehscheibe traditionell für die China-Verkehre. Wenn Bremerhaven immer traditionell ein bisschen Nordamerika-lastig war, ja, so war Hamburg halt traditionell ein bisschen China-lastig oder Asien-lastiger, das ja, kann man so sagen.
Im Moment ist die Situation sehr angespannt, sagt Henning Eggers, der Marketingleiter der Firma IGS Schreiner, auf dem Weg durch die Lagerhallen des Hamburger Hafens. Auch sein Kollege Thorsten Dornier, der beim Bremer Logistikunternehmen Brelog als Managing Director tätig ist, spricht von Verzögerungen und Ausfällen im globalen Handelssystem. Brelog und IGS sind mittelständische Speditionsunternehmen, die vor allem beim Warentransport zwischen China und Westeuropa eng zusammenarbeiten. Die neue Seidenstraße ist für die beiden norddeutschen Unternehmer tägliche Realität.
Viren und Welthandel. Chinas neue Seidenstraße im Zeitalter der Pandemie. Feature von Harald Brandt.
Meine Sorge ist, dass wir gerade dabei sind, in einen neuen Kalten Krieg zwischen USA und China zu kommen. China wird zunehmend selbstbewusst, verteidigt seine Interessen und hat auch zunehmend internationale und globale Ambitionen. Die Seidenstraße ist ja nur ein Beispiel davon.
Marcel Fratscher, Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin.
China ist seit geraumer Zeit im Ausland sehr aktiv, um Regierungen dem Westen abspenstig zu machen, indem man sehr großzügige Kredite gibt, um an Bodenschätze zu können, aber auch um sich Loyalität zu kaufen. Ja, USA und Europa halten dagegen im Augenblick nicht sehr konsequent und nicht sehr konsistent, widersprechen sich da häufig. Der Unterschied zum Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den USA oder dem Westen und dem Osten zwischen den 40ern und den 80er Jahren war, dass man hier letztlich zwei Welten hatten, die mehr oder weniger unabhängig voneinander existiert hatten. Der Osten wollte autark sein, keine westlichen Produkte benötigen. Und das ist der Unterschied heute. China braucht für den wirtschaftlichen Erfolg den Westen, wo es seine Produkte hin exportieren kann, wo es auch von lernen kann, Technologien importieren kann. Und umgekehrt, auch wir sind abhängig geworden von China. Wenn Sie sich mal die deutsche Wirtschaft anschauen, wie viel wir nach China exportieren, die großen Automobilhersteller, Volkswagen, erzielt 40% seiner Gewinne in China, dann zeigt das, wie stark die Abhängigkeit geworden ist.
Belt and Road Initiative, BRI, heißt das gigantische Infrastrukturprojekt, das China 2013 ins Leben gerufen hat. Es geht um den Bau neuer Schienenwege zwischen Ostasien und Westeuropa. Es geht um den Ausbau von Häfen, um die Einrichtung neuer Freihandelszonen in Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Im Herbst 2021 wurde eine direkte Zugverbindung zwischen Shanghai und Hamburg eingeweiht.
Das ist neu, ansonsten sind das ja Abfahrtsorte, die vielleicht nicht jedermann bekannt sind aus China.
Thorsten Dornier.
Es ist neu, wo man sagt, Produktionsstandort in Shanghai und dann direkt ein Zug auf Hamburg. Der ist jetzt vor ein oder zwei Wochen das erste Mal gefahren und wird dann diese Ballungszentren miteinander direkt verbinden. Das ist Shanghai mit seiner Produktionsregion um Shanghai rum, dann hier mit dem norddeutschen Raum. Ansonsten ging ja auch noch neben Hamburg viel nach Duisburg oder nach Nürnberg direkt. Aber diese Verbindung, wie sie auch so klassisch per Seeschiff, Shanghai-Hamburg, das ist das, was man traditionell so kennt, das wird jetzt auch per Bahn abgebildet.
Über 50 Züge aus China wurden im Duisburger Hafen im April 2020 pro Woche entladen. Mehr als vor Beginn der Corona-Krise, sagt Erich Starke, der bis Mitte 2021 Vorstandschef der Duisburger Hafen AG war. Duisburg ist stolz darauf, einer der Endpunkte der neuen Seidenstraße zu sein. Erich Starke erklärt, wie die Züge fahren.
Kasachstan, Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland. Das ist auch die Strecke, die man die New Silk Road, die Neue Seidenstraße nennt. Wenn wir heute über den Schienengüterverkehr zwischen China und Europa sprechen, dann wird der zu über 80% über die New Silk Road abgewickelt. Ja, und dann besuchte Xi Jinping Nazarbayev, den Präsidenten von Kasachstan. Das ist nach meiner Kenntnis 2013 gewesen, im Herbst. Und verkündete zum ersten Mal diese One Belt, One Road Strategie, wo die New Silk Road ja integraler Bestandteil, der eigentlich der wichtigste Bestandteil ist. Denn die maritime Seidenstraße gab es ja immer. Ja, also die Schiffe sind ja immer durch den Suezkanal und dann Mittelmeer, entweder in die Mittelmeerhäfen oder dann Richtung Rotterdam-Hamburg gefahren. Und dann war der 2014 hier, Xi Jinping, also auf Europareise. Der wollte gerne einen Zug aus Chongqing hier persönlich empfangen. Ist auch live im ersten chinesischen Staatsfernsehen übertragen worden. Mittlerweile müssen alle Schüler der zweiten Klasse in China, habe ich mir sagen lassen, diesen Livestream, 20 Minuten, glaube ich, ist das Programm, sich anschauen.
In einem Café in Neukölln treffe ich den China-Experten Jacob Mardell. Im Berlin Policy Journal veröffentlichte er die Berichte einer Reise, die ihn 2019 und 2020 durch alle asiatischen Länder geführt hat, die Teil der Belt and Road Initiative, BRI, sind. Über 60.000 Kilometer war er auf der Straße, der Schiene und mit dem Frachtschiff unterwegs. Er versuchte herauszufinden, wie die vielen Infrastrukturprojekte, die China angestoßen hat, konkret umgesetzt werden und welche Auswirkungen sie auf das Leben der Menschen haben. Was hat er auf dieser Reise über die neue Seidenstraße gelernt?
So, I'm not sure I did learn anything about the why the BRI. I just confirmed a suspicion that what China is up to, China's involvement in different countries is very context dependent.
Ich bin mir nicht sicher. Chinas Engagement in verschiedenen Ländern ist sehr vom jeweiligen Kontext abhängig. Wie die Seidenstraßenprojekte jeweils umgesetzt werden, hängt stärker von der lokalen Politik und der regionalen Dynamik ab als von Peking.
And how BRI projects are rolled out depends more on local politics and regional dynamics than it does some grand strategy coming from Beijing. And I think that's probably one of the key things that I'd want to highlight talking about the BRI, is that when we're writing about it from Brussels or from Washington DC, there's a tendency to overestimate the sort of Beijing's capacity to translate strategy into concrete reality.
Vielleicht überschätzen wir die Fähigkeit Pekings, eine Strategie in die Realität umzusetzen. Vielleicht ist die Seidenstraße erstmal nur ein Synonym für die chinesische Außenpolitik im Allgemeinen.
Personally, I just take it to be a synonym for Chinese foreign policy in general. I mean, it's a label that can be applied to anything that China calls public goods, global public goods.
Es ist ein Label für alles, was China als öffentliches Gut oder Gemeinschaftsgut bezeichnet. Globales Gemeinschaftsgut. Im Wesentlichen ist es ein Name, den China für das verwendet, was es der Welt anbietet.
It's essentially a name that China has put to what it offers the world.
Wie Jacob Mardell hat auch die Sinologin Katja Drienhausen in China studiert und gearbeitet. In ihrer Forschung am Mercator-Institut für China-Studien MERIX in Berlin beschäftigt sie sich mit dem Schutz von Bürgerrechten und mit der Entwicklung des Cyberraums in China. Mit rund 20 Experten aus unterschiedlichen Disziplinen ist MERIX das größte unabhängige Forschungsinstitut in Europa, das sich mit dem modernen China beschäftigt. Die verschiedenen Aspekte der Belt and Road Initiative stehen im besonderen Fokus der Forscher. Auch die Folgen der sogenannten digitalen Seidenstraße.
Fangen wir einfach erstmal mit dem Wort digitale Seidenstraße an. Ne? Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei dem Großprojekt Seidenstraße, dass es vor allem erstmal ein politisches Modeschlagwort ist, wo die chinesische Regierung ganz, ganz viele verschiedene Initiativen drunter fasst. Und so ist es eben auch bei der digitalen Seidenstraße. Also man kann die nicht einfach abgrenzen. Da fallen Kooperationen drunter im Wissensaustausch, da fallen Datenzentren in den Ländern dazwischen. Da fällt auch darunter, wenn chinesische Telekommunikationsunternehmen eben in den Ländern das Telekommunikationsnetz aufbauen. Also im Prinzip alles, was irgendwie mit Vernetzung und Konnektivität zu tun hat. Vieles von dem ist per se erstmal nicht schlecht oder quasi rein für den Transport von Überwachung gedacht, wenn quasi China jetzt für gute Preise und zum Teil eben gefördert noch extra mit Krediten im globalen Süden Internet aufbaut, also wo ja auch ganz klar ist, dass, ne, und auch Teil von UN-Plänen ist sozusagen, dass diese Infrastruktur da sein soll, um eben Entwicklung zu fördern, dann ist daran erstmal an sich nicht so viel Gefährliches für die Gesellschaften. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass das für die chinesische Regierung, also auch innenpolitisch von eigenen Regierungsverständnis her, dieser praktische Nutzen, also zur Digitalisierung der Wirtschaft, Wirtschaftswachstum, E-Commerce und so weiter, Hand in Hand geht, dass man eben diese digitale Infrastruktur auch für soziale Kontrolle nutzt. Wenn man in chinesische Partnerstaaten guckt, die eben auch Teil der Belt and Road-Initiative sind, dann gibt es eben da besonders viele Smart City-Kooperationen und Smart City heißt dann eben auch oft Safe City mit Staaten, die geringeren Wert auf Schutz der Privatsphäre personenbezogener Daten legen.
Die Bausteine für den Aufbau digitaler Infrastrukturen kommen häufig aus China. Großrechner, Chips, Kameras und werden von Unternehmen wie Brelog und IGS über die neue Seidenstraße nach Deutschland und in andere europäische Staaten geliefert. Wie läuft das im Detail ab? Thorsten Dornier schlägt vor, die neue Bahnstrecke Shanghai-Hamburg als Beispiel zu wählen.
Großraum Shanghai und die Umgebung ist dann die Ware vorhanden, soll zum Zeitpunkt X hier sein. Mhm. Und dann fällt natürlich bedingt durch die Transitzeiten und das Budget für die Ware fällt dann die Entscheidung und dann sagen wir, es ist die Bahn. Das Wichtigste ist für uns der Cut-Off im Bahnterminal in Shanghai. Cut-Off bedeutet, wann der Container spätestens im Terminal eingetroffen sein muss, damit er operativ den Zug bekommt und abgefahren werden kann.
In der Regel ist es so, dass die Container oder das Equipment dem Carrier gehören, der Carrier das zur Verfügung stellt. Im Seefrachtbereich sind es halt die Reeder und im Bahnfrachtbereich die Rail Operator, die die Zugfracht durchführen.
Normalerweise wird der Container beim Kunden beladen, 5-6 Tage vor Abfahrt des Zuges. Er wird zum Kunden in Shanghai gefahren, der übernimmt die Containerstauung, die Ladungssicherung und dann die Aufgabe, den Container in der entsprechenden Zeitvorgabe wieder im Terminal anzuliefern. Und das ist das, was wir mit dem Kunden absprechen. Und letztendlich kommt die Expertise von IGS, die dann den Bahnverkehr managt.
Beim Begriff Logistik dürfe man heute nicht mehr nur an die Zulieferung von Rohstoffen und Bauteilen für die heimische Produktion denken, sagt der frühere Vorsitzende der Duisburger Hafengesellschaft, Erich Starke. Die logistische Struktur, die er und seine Mitarbeiter auf dem Gelände der alten ThyssenKrupp-Hüttenwerke in Duisburg-Rheinhausen geschaffen haben, sei ein Beispiel für die qualitative Veränderung der Warenströme.
Das ist das, was ich immer gerne wertschöpfende Logistik nenne. Dahinter stecken ja die Outsourcing-Prozesse von Industrie und Handel. Das, was also noch vor 30, 40 Jahren im Grunde genommen die großen Unternehmen, also im Sinne als Full-Service-Unternehmen dargestellt ist, haben die outgesourced, sie haben sich auf ihre Kernkompetenzen konzentriert, ob im Automobilbereich, im Maschinenbau, in der Chemie, überall, und haben qualifizierten Logistikern Lagerung, Distribution, Kommissionierung, Veredelung, viele Bereiche der Wertschöpfungskette übertragen. Und darauf haben sich dann diese Unternehmen, um mal die großen zu nennen, wie DHL oder Kühne und Nagel oder Schenker oder NYK Houston und wie sie alle heißen, spezialisiert. Aber es sind auch Hunderte von Mittelständlern entstanden, die sich in dieser Richtung entwickelt haben. Und das hat auch letztendlich dazu geführt, gerade in Deutschland, dass wir jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre in Folge Logistikweltmeister sind. Also wir sind da wirklich führend. Die Allgemeinheit weiß das gar nicht. Wir reden immer vom Automobilbau, sind wir auch zu Recht stolz drauf, auf unsere tollen Premium-Cars. Aber in der Logistik sind wir seit vielen Jahren nachhaltig ganz vorne dabei. Es ist die drittgrößte und wichtigste Branche in der Bundesrepublik mit 2,6 Millionen Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von fast 300 Milliarden. Das ist schon eine Größenordnung.
Ja, jetzt geht die Zugreise los und da gibt es traditionell mehrere Routen. Aktuell gibt es über 70 Linien China-Europa, die von verschiedenen Orten gefahren werden und die in Europa in bald 170 Städte reichen, die hier halt irgendwie erreicht werden. Es ist schon so, dass ein Großteil sogar in Deutschland landet. Duisburg ist da sehr, sehr stark und auch Hamburg ist da zu nennen, aber auch Nürnberg und weitere Städte. Das baut sich auch immer weiter aus, selbst über ganz Europa. Es geht in 23 Länder, aber das entwickelt sich quasi permanent weiter. Das ist das Spannende in der Logistik.
Ja, und wenn das dann alles glatt läuft, dann sollte der Zug in 20 bis 23 Tagen hier in Hamburg bei IGS vor der Haustür quasi ankommen.
Der globale Warenaustausch wird von politischen Aspekten überschattet. Als in Litauen im November 2021 ein Vertretungsbüro Taiwans eröffnete, kam es zu diplomatischen Streitigkeiten. Die Ankündigung dieses Schritts hatte schon im Sommer dazu geführt, dass China seinen Botschafter aus Vilnius abzog und die litauische Botschafterin in Peking zur Ausreise zwang. Der Import litauischer Waren wurde blockiert und auch bereits bezahlte Ware aus China wurde nicht mehr nach Litauen ausgeliefert. Helena Legarda, Spezialistin für chinesische Sicherheits- und Verteidigungspolitik am Mercator-Institut in Berlin, war schon bei unserem ersten Treffen 2020 überzeugt, dass die Konflikte zwischen Europa und China zunehmen werden.
What you have is a lot of people in positions of power and influence nowadays, who are very invested in China because of business interests, mostly. And that is that old narrative that used to dominate China policy, and it still does to a certain extent in Europe, in the US, in most of the world, the idea of the big Chinese opportunity.
Viele mächtige Menschen dachten und denken immer noch an China als große wirtschaftliche Chance. Das ist das alte Narrativ.
China has a huge market, we're going to go in, we're going to make so much money. And then perhaps through engagement in the future, we will get some convergence in terms of political systems or at least behavior in the international arena.
Sie dachten, vielleicht nähern sich durch den Handel ja auch die politischen Systeme an.
That has not happened. That has been proven to be a false hope. We haven't seen convergence. China never said they were going to converge. We were just not listening.
Das war eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat.
And the sense of we are just going to go into China and make so much money because it's a huge market, that's also not really been the case for the majority of European and even American companies. Sure, some of them do, but a lot of them don't.
Und so viel Geld kann man in China auch gar nicht machen.
We've had multiple cases of German companies, European companies having to pull out of China because they were actually not making money. And that isn't just the free market. The market in China is very closed off and there's a lot of regulations and kind of favorable treatment for Chinese companies and especially for state-owned companies. And it becomes pretty difficult for foreign companies to break into that market.
Der chinesische Markt ist sehr reguliert und staatseigene chinesische Firmen werden in der Regel bevorzugt.
The idea of let's not alienate China, let's not make China angry, let's not speak out on, say, what's happening in Hong Kong or what's happening in Xinjiang, because China may retaliate against our businesses, and then how are we going to make money? And that's something that comes up a lot here in Europe.
China dürfe man nicht verärgern und man sollte keine Menschenrechtsverstöße ansprechen. Diese Meinung gibt es häufig in Europa. Aber langsam merkt man, dass diese Sichtweise auf China nicht funktioniert hat.
What we are seeing now is a bit of an awakening, I guess, in Europe, in the US, to the idea that that policy, that old narrative, that old view of relations with China hasn't worked.
Der veränderte Blick auf China hat auch mit den Vorgängen in der autonomen Region Xinjiang zu tun, über die man nicht hinwegsehen kann, wenn man sich die Einhaltung der universellen Menschenrechte auf die Fahne geschrieben hat. Ein internationales Konsortium investigativer Journalisten veröffentlichte 2019 Unterlagen aus dem Inneren der chinesischen Kommunistischen Partei, die belegen, wie religiöse Minderheiten im Nordwesten Chinas verfolgt und insbesondere die muslimische Volksgruppe der Uiguren in Massenlagern interniert wird. In einem Beitrag der Deutschen Welle aus dem Jahr 2019 spricht der China-Experte Adrian Zenz von der systematischen Internierung einer ganzen ethno-religiösen Minderheit, die vom Ausmaß her vermutlich die größte seit dem Holocaust sei. Die wirtschaftliche Macht Chinas führe aber dazu, dass immer mehr Länder über Menschenrechtsverletzungen hinwegsehen und sich vom Ideal einer humanen und gerechten Form der Globalisierung abwendeten, meint Jacob Madel bei unserem Gespräch in Neukölln. Als Beispiel nennt er die Ukraine.
It just doesn't appear as a threat to them. China's a trade partner and it's a potential sort of pole in more independent Ukrainian foreign policy.
China ist für die Ukraine ein Partner für eine unabhängigere Außenpolitik.
So that's just Ukraine. And then if you go to Africa or countries that have still associate the West and Europeans with colonialism and at the same time China is talking about global South and South-South relations.
Dasselbe gilt für manche afrikanische Länder, in denen westliche Handelspartner noch immer mit Kolonialismus assoziiert werden.
Then I think it's quite a compelling narrative. And the other thing is sort of regardless of values and sentiments, I don't think a lot of smaller countries are in a position to choose between the US and China and to say no to Chinese money.
Davon abgesehen können es sich viele kleinere Länder gar nicht leisten, zwischen den USA und China zu wählen und dem chinesischen Geld eine Absage zu erteilen.
I mean, yeah, the Xinjiang issue, the sort of silence of Muslim countries on, you know, the genocide in Xinjiang is a good case in point, where, you know, China can boast in sort of terms of number of countries supporting it.
Das Schweigen der muslimischen Länder zum Völkermord an den Uiguren ist ein gutes Beispiel dafür. Es gibt mehr Länder, auch muslimische, die Chinas Vorgehen gegen die Uiguren stillschweigend hinnehmen als solche, die dazu klar Stellung beziehen.
My point is, there are more countries supporting China and what it's doing in Xinjiang than are opposed to it, including a large number of Muslim countries.
Die Züge zwischen Shanghai und Hamburg oder anderen deutschen Endpunkten müssen auf der Strecke mehrfach umgeladen werden. Der Grund ist die unterschiedliche Spurweite. In Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken beträgt die Spurweite 1520 mm. In China und in Westeuropa gilt die Regelspur von 1435 mm.
Dann passieren wir die weißrussische Grenze und landen dann in Brest, an dem Grenzübergang dort Malaschewice in Polen. Da wird umgeschlagen und dann erfolgt der Weitertransport.
Ja, umgespurt wird da schon? Oder?
Umgespurt, ja. Es steht eine Wagengruppe bereit.
Die werden komplett umgeladen.
Und dann erfolgt der Weitertransport und der Zug kommt dann zum Beispiel Shanghai-Hamburg an einer der Terminals hier in Hamburg rein, zum Beispiel in Hamburg-Bilwerda, wo ein Großteil der Container ankommt. Der ist dann abnahmebereit irgendwann, also es erfolgt dann nochmal die Freigabe des Operators, je nachdem wie der Incoterm ist, also die Einkaufsbedingungen. Und wenn, ich sage jetzt mal an dem Beispiel, Brelog den Carrier bezahlt hat, dann gibt der Carrier den Container frei. Und wir als IGS können mit unserem Containernahverkehr beispielsweise den Container dann zu unserem Lager hier tracken, entladen, die Ware palettieren, kommissionieren, konsolidieren und dann erfolgt von unserem Lager aus die Weiterverteilung Deutschland und europaweit auf dem Landwege, also je nach Bestimmungsort.
Der Containertransport über die Strecken der neuen Seidenstraße wird nie die Volumina erreichen, die über den Seeweg transportiert werden können. Aber der Landweg ist eine Alternative zur sehr viel teureren Luftfracht und damit besonders für Handelsware interessant, die schnell nach Europa geliefert werden muss. Das betrifft vor allem die Produktionsstandorte in Zentralchina oder in den westlichen Provinzen, erklärt Erich Starke.
Mittlerweile fahren wir, glaube ich, 14, 15 Destinationen in China an. Wir sind gerade dabei, unten auch das Perfluss-Delta anzubauen, aber auch Nordostchina, da Shenyang, Changchun, wo Automobilwerke auch deutscher Hersteller sind. Das macht auch Sinn, weil du sonst ja alternativ immer erst diese Waren aus Zentralchina erstmal nach Osten in deren Exit Gates, also in deren Seehafen transportieren muss. Das dauert in der Regel zwischen 1 und 2 Wochen, je nachdem, wie weit man entfernt ist. Mhm. Und erst dann kann das Schiff die Reise antreten. Und das Schiff fährt natürlich auch nicht Punkt, Punkt von Shanghai nach Rotterdam, sondern das hält dann in Dubai, in Jebel Ali und das hält dann nochmal in 2 Mittelmeerhäfen, bevor es hier ankommt. Mhm. So, und dann ist die Ware, wenn das per Schiff transportiert wird, zwischen 35 und 40 Tagen unterwegs und wir können mittlerweile mit dem Zug von Chongqing, wenn es gut läuft, in 12, 13 Tagen, sagen wir mal im Schnitt 14 Tage fahren.
Im Dezember 2021 veröffentlichte das Mercator-Institut einen Ausblick auf das Jahr 2022. Das Hauptziel Beijings werde in den kommenden Monaten darin bestehen, Stärke und Stabilität zu demonstrieren und größere Störungen der Vorbereitung für den 20. KPC-Parteitag im November zu vermeiden. China werde sich auf innenpolitische Fragen konzentrieren und auch aufgrund der Null-Covid-Strategie auf absehbare Zeit abgeschottet bleiben. Angesichts der verstärkten westlichen Militärpräsenz im indopazifischen Raum und wachsender internationaler Unterstützung für Taiwan werde Beijing seine militärischen Machtdemonstrationen wohl noch verstärken. Wie sehr wirkt sich die innenpolitische Lage Chinas auf den Rest der Welt aus? Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
China ist systemrelevant. Also wenn China eine Krise hätte, dann hätte die gesamte Weltwirtschaft ein riesiges Problem. China ist vielleicht noch nicht so systemrelevant wie die USA, weil die USA nicht nur von der Größe der Volkswirtschaft, sondern auch weil wichtige Technologien dort entwickelt werden. Die USA hat in vielerlei Hinsicht, in vielen Entwicklungen eine Vorreiterrolle, was China noch nicht so hat. Aber China ist immer noch die verlängerte Werkbank der Welt. Viele Dinge werden in China gefertigt. China liefert Vorleistung für viele Produkte und wenn es nicht China ist, dann sind es die Länder um China herum, Vietnam, die mittlerweile im Textilbereich sehr viel produzieren, aber auch sehr eng von China abhängen. Wir leben mittlerweile in einer tripolaren Welt, also einer Welt USA und Einflusssphäre, China und Chinas Einflusssphäre, vor allem in Asien und noch ein Europa, also der dritte Pfeiler der Weltordnung, zugegebenermaßen ein immer schwächerer Pfeiler dieser Weltordnung. Und das ist für mich die große Frage. Ist also weniger, was passiert mit China, sondern vielmehr, was passiert mit Europa. Also China ist systemrelevant, wird es auch bleiben. Die Seidenstraße ist letztlich ein Versuch Chinas, wirtschaftlich, politisch seine Bedeutung gerade auf dem asiatischen und hin zum europäischen Kontinent auszuweiten, zu stärken. Ist für uns Europäer auch eine riesige Chance, enger mit Asien zu kooperieren. Nur wir Europäer müssen uns halt überlegen, wie wir auch unsere Interessen wahren und sollten mal überlegen, ob wir nicht vielleicht ähnliche Initiativen haben, wie wir unsere Einflusssphäre sichern können.
Die vermeintlich erfolgreiche Bewältigung der Covid-19-Krise im eigenen Land wird von der chinesischen Führung gerne als Beispiel benutzt, um die Überlegenheit einer autoritär gesteuerten Wirtschaftsform gegenüber dem Westen zu belegen. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sind auch ein Argument, um Technologien zu exportieren, die eine immer lückenlosere Überwachung der Gesellschaft ermöglichen. Katja Drienhausen, Merix.
Diese digitale Seidenstraße-Projekte oder Präsenz von chinesischen Großunternehmen wie Huawei, ZTE oder eben, was jetzt eher auch quasi die Softwarelösungen angeht, Tencent und so weiter, findet man eigentlich überall. Also von Australien, Griechenland, Deutschland. Wir haben ja hier in Deutschland auch eine Huawei Smart City, allerdings ohne den Safe City-Aspekt. Also Duisburg und Düsseldorf haben beide Kooperationen. Genau, also ich glaube, Duisburg ist so das offizielle Vorzeigeprojekt. Also da geht es viel um die digitale Infrastruktur, um verschiedene Behörden miteinander zu vernetzen, um halt zum Beispiel Ressourcen besser einsetzen zu können. Also ich meine zum Teil im Gesundheitsbereich, was jetzt unter dem für China oder dem Schlagwort Seidenstraße der Gesundheit, da eben auch zum Teil digital zu machen. Da geht es eben auch darum, Daten zu erfassen aus dem Gesundheitswesen. Pandemiebekämpfung oder Prävention ist natürlich da gerade ein großes Schlagwort. Ja, das findet man eben quasi sowohl in Europa, in Australien und so weiter, aber gerade was eben den Einsatz von Überwachungstechnologien, also sowohl quasi der Verkauf von Kameras, aber dann eben auch quasi Capacity Building, ne? Also dass man halt die Polizisten und so weiter trainiert, das zu nutzen zur Kontrolle der Bevölkerung und da eben zum Teil auch chinesische Experten hin entsendet werden. Ecuador ist da ein relativ prominentes Beispiel. Sambia mit Venezuela, also Kasachstan hatten Sie ja eben schon genannt. Mit Venezuela gibt es da relativ enge Beziehungen. Also da gibt es auch in verschiedenen Berichten, die dazu bereits verfasst wurden, ganze Listen sozusagen, welche Länder da, welche Formen von chinesischer, also gerade auch auf innere Sicherheit fokussierter Technologie übernommen haben.
Der Bahntransport über die Neue Seidenstraße ist fest in chinesischer Hand, meint Thorsten Dornier beim Gang durch das Außenlager der Firma IGS im Hamburger Hafen. Es sind chinesische Container und chinesische Züge, die hier fahren. Nur die großen Reedereien hätten in Bezug auf den Containertransport über See noch eine gewisse Unabhängigkeit. Container sind mittlerweile ein wertvolles Gut. IGS Schreiner hat in Nürnberg eine eigene Werkstatt, um beschädigte Container zu reparieren und wieder auf die Reise zu schicken.
Also bei dem Container, der jetzt gerade abgesetzt wurde,
richtig.
Kronos ist wo?
Das ist ein Leasingunternehmen. Das ist ein Container, der durch Reedereien temporär geleast werden kann.
Ah ja.
Genau. Und hat wahrscheinlich irgendwas bei 25 Tonnen geladen. Was man hier halt sieht, halt ein Siegel.
Aha.
Und diese Nummer wird mit den Schiffspapieren dann halt nochmal abgeglichen. Hier ist es so, dass wir die einzelnen Schritte per Fotodokumentation auch mit aufnehmen. Ja? Hat einfach auch was mit Haftung zu tun. In welchem Zustand ist die Ware, aus welchem Container bei uns angekommen?
Ja, das Siegel wird dann in dem Moment, wo der Container fertig beladen ist, wird das Siegel, also wenn wir jetzt mal unser Beispiel China bleiben, das heißt, es würde dann Shanghai versiegelt?
Genau. Die Ware muss ja hier entsprechend verzollt und versteuert werden, gerade wenn es Drittlandsware ist. Wir können hier das Siegel dann brechen, ja? Wenn das noch nicht der Fall sein sollte und der Zoll eine Beschau anordnet zum Beispiel. Dann wird das Siegel im Beisein des Zolls hier geöffnet und der Zoll nimmt sich dann vor, vielleicht stichprobenartig Kartons oder die Ware zu prüfen, in der Feststellung auf Fälschungen, ob es Modeartikel sind oder irgendwelche Elektroartikel, da passiert ja einiges, um das halt entsprechend abzuklären.
Aber normalerweise brechen Sie hier das Siegel. Das
ja, okay, genau. Also der Container wird in der Regel am Terminal hier verzollt.
Ja.
Teilweise können wir den Container auch in der Verwahrung zu unserem Lager nehmen. Und dann hier 90 Tage in der Verwahrung, quasi wie in einem Zolllager. Also unsere Leger sind auch hier als Zolllager geführt. Wir können hier halt auch Drittlandsware beispielsweise für den Weitertransport in die Schweiz, nach Norwegen oder eben auch nach Russland in Transit irgendwo hin. Dann hier liquiditätsschonend, was dann die Kunden da entsprechend nutzen, zwischenlagern. Aber es ist natürlich ein Großteil für den europäischen Markt bestimmt.
Und hier sehen wir, ne? Schön, der Container sieht gut aus.
Ja.
Ich hätte gedacht, taufrisch, aber hier steht... Er ist manufactured im April 2012. Also schon
auch
relativ alter Container.
Bald 10 Jahre.
Bald 10 Jahre. Und dafür muss ich sagen, sieht auch echt gut aus. Da haben wir ganz andere Dinge schon
kann
gesehen.
Kann man sehen, wo der hergestellt wird?
Sehen.
United Kingdom steht hier.
Das ist der Owner und hier ist der Manufacturer.
Ah ja.
Ja? Zur großen Überraschung, Chongqing, China.
Okay, gut. Wer hätte das gedacht?
Ja, eine totale Überraschung.
Der Physiker Giorgio Franceschini ist Referent für Außen- und Sicherheitspolitik an der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Corona-bedingt treffen wir uns vor dem ehemaligen Reichsbahnbunker in der Reinhardtstraße. An der Betonwand des Bunkers hinter uns sind noch die Spuren der Kämpfe um Berlin gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zu sehen. Eine passende Kulisse für ein Gespräch über die aktuellen Gefahren, meint Giorgio Franceschini. Wie schätzt er die Lage im indopazifischen Raum ein? Könnten die Spannungen zwischen China und den USA zu einem neuen Weltkrieg führen?
Die Chinesen haben neben den Mittelstreckenraketen, mit denen sie Dominanz in ihrer Region ausüben wollen, auch sogenannte Interkontinentalraketen, mit denen sie strategische Ziele im US-Kernland ins Visier nehmen. Und es ist klar, dass in einer größeren nuklearen Konfrontation die Chinesen schon durchschimmern haben lassen, dass amerikanische Populationsziele dann ins Visier genommen werden könnten. Das wäre dann quasi schon der vollständige Nuklearkrieg und das Horrorszenario, während in einem regional begrenzten Krieg die Chinesen wohl eher mit Mittelstreckenraketen versuchen würden, eher strategische militärische Ziele der Amerikaner zu treffen.
Aber dann auch schon nuklear.
Bei diesen Mittelstreckenraketen, die sie entwickeln, sind einige nuklear bestückt, sehr viele konventionell. Das ist übrigens auch ein Problem, weil der angegriffene Staat oft nicht genau weiß, ob das, was da heranfliegt, konventionell oder nuklear bestückt ist. Und oft vom Schlimmsten ausgehend vielleicht noch, bevor eine Rakete einschlägt, zu radikalen Gegenmaßnahmen greift. Also all das sind keine guten Entwicklungen.
Helena Legarda vom Mercator-Institut meint, dass das Narrativ der Kommunistischen Partei ganz wesentlich von der Notwendigkeit bestimmt sei, die Legitimität ihrer Macht zu untermauern.
A lot of the legitimacy of the Communist Party of China is based on the fact that China went through what they call the century of humiliation, and then Communist Party came in, they defeated the Japanese, and they are bringing China back to its former glory.
Die Kommunisten haben China nach einem Jahrhundert der Erniedrigung wieder stark gemacht. China war nur sehr kurze Zeit keine Weltmacht.
So China, in their eyes, is not a rising power, it's a returning power. China was here, foreign powers knocked it down, but it deserves to be back here. That's its natural position. The ultimate goal is for China to increase its influence in the global system, to participate in the what they call the reform of the international order, to basically not just have a voice, but be able to decide.
China möchte nicht eine Stimme unter den Weltmächten sein. Es möchte in der Lage sein, die internationalen Regeln, die ihm nicht passen, eigenständig zu ändern.
China wants to reform all the parts of the global order that do not work for them.
Im ersten Jahr der Covid-19-Pandemie wuchs der Anteil des Warentransports auf der Schiene zwischen China und Europa auf 5%. Der Großteil, 90%, wird nach wie vor auf See transportiert. Die seit dem Beginn der Pandemie unaufhörlich steigenden Transportkosten machen den Warentransport auf dem Seeweg aber immer teurer.
Der Auslöser war natürlich die Pandemie. Im Moment kann man sagen, wieder unsere Lieblingsstrecke Shanghai-Hamburg ist eine Seefracht, die, sagen wir mal, vor einem Jahr ungefähr bei vielleicht $1,500 gelegen hat. Pro 40-Fuß-Container auf der Strecke von Shanghai nach Hamburg.
Fuß, das sind die großen?
Das sind die großen Container. Ja. Und da ist es jetzt nicht unüblich, dass so ein Container nicht mehr 1.500, sondern $15.000 kostet.
Okay.
Oder wenn Ihre Ware eilig ist und Sie darauf angewiesen sind, dann kann auch schon mal das an die $20.000 rangehen, nur für den Seefrachtweg.
Das sind große Herausforderungen und natürlich immense Kosten. Der Kunde muss für sich auch entscheiden. Lohnt sich das noch? Ich habe zum Teil Kunden, wo der Warenwert im Container schon durch die immensen Logistikkosten aufgefressen werden, wie man so schön sagt.
Die Sorge vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen China und den USA trübt den Welthandel. Im Falle eines größeren Konflikts könnte das Verhalten Russlands eine entscheidende Rolle spielen. Giorgio Franceschini.
Die Russen und die Chinesen sind eng aneinander gerückt die letzten Jahre. Sie kooperieren auch militärisch immer intensiver. Aber beide Seiten haben ein gewisses Unbehagen. Ich glaube, das Unbehagen der Russen ist, dass sie bereits zu Zeiten der Sowjetunion eine Partnerschaft, eine Sicherheitspartnerschaft mit China hatten. Allerdings war damals Moskau der große Bruder und Peking der kleine Bruder. Und jetzt hat sich das Kräfteverhältnis umgedreht. Und Russland fühlt sich als Juniorpartner in dieser neuen Allianz insofern unwohl, weil sie sagen, ja, wir haben ein gemeinsames strategisches Interesse, nämlich die USA zu schwächen. Aber es gibt sehr viele Politikfelder, wo wir eben nicht Hand in Hand gehen, wo wir entgegengesetzte Interessen haben. Und wenn wir sehen, dass unser großer Bruder immer stärker wird, haben wir auch ein Problem. Deshalb ist es sicherlich keine Liebeshochzeit, die wir hier beobachten zwischen Peking und Moskau, sondern eher so eine Zwecksgemeinschaft, die auch einen sehr engen Wirkungsbereich hat, nämlich wir wollen, so wie wir das können, gemeinsam ein bisschen die Amerikaner schwächen. Mehr ist da nicht.
Wenn die europäischen Staaten und die unterschiedlichen Player in Deutschland eine gemeinsame China-Politik verfolgen würden, wäre das auch wirtschaftlich effektiver. Das Konkurrenzverhalten zwischen den norddeutschen Häfen könnte beendet werden. Nur gemeinsam kann man dem wachsenden chinesischen Einfluss etwas entgegensetzen.
Gespräch ist es, dass die, ich sag mal, regionalen Interessen verschmelzen und man eher die deutsche Bucht stärken möchte. Ja? Das heißt, die Häfen sich da zusammenschließen. Da gibt es ja Kooperationsideen, wie sich beispielsweise die Hamburger Terminalbetreiber mit denen aus Bremen, Bremerhaven und auch in Wilhelmshaven dann zusammen engagieren und in irgendwelcher Art und Weise dann zusammen kooperieren können.
Umso wichtiger ist es, dass innerhalb von Deutschland da ein runder Tisch gebildet wird. Riesenpolitisches Thema, diese deutsche Hafenwirtschaft für die Zukunft auch. Ne? Von Konkurrenz zu Kooperation. Das ist ein ganz großes Thema.
Also das wäre jetzt ein Moment des Wandels.
Ist ein Moment des Wandels und der wird auch von immer mehr führenden Stakeholdern forciert und begrüßt, ja.
Im Oktober 2021 bekannte sich der amerikanische Präsident Joe Biden überraschend deutlich zur Verpflichtung der USA, die Inselrepublik Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zu verteidigen. Das Weiße Haus machte wenig später allerdings klar, dass Bidens Aussage keine Abkehr von der bisherigen Politik bedeute. Die Beziehungen zu Taiwan seien durch den Taiwan Relations Act von 1979 geregelt, sagte ein Sprecher. Man werde Taiwan in seinem Recht zur Selbstverteidigung weiter unterstützen und sich einseitigen Änderungen des Status quo entgegenstellen. Der Sprecher wollte nicht kommentieren, ob sich Präsident Biden bei der CNN-Veranstaltung missverständlich geäußert habe. Die Chancen auf eine friedliche Lösung des seit Jahrzehnten schwelenden Konflikts werden nicht größer, meint Helena Legarda.
What happened in Hong Kong has also, I think, changed the dynamics a little bit. I mean, one country, two systems is dead.
Was in Hongkong geschehen ist, hat die Dynamik verändert. Ein Land, zwei Systeme ist tot.
And what we are getting from Beijing, from the Chinese government, is that yes, they would prefer peaceful reunification, but they don't renounce the use of force.
Peking hätte gerne eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan, schließt aber den Einsatz militärischer Gewalt nicht aus.
So that's the last resort. Beijing doesn't want a conflict in the region, and it certainly does not want a war with the US. And with the US signaling that it would get involved to some extent, even Japan has been signaling that they would get involved, because it's very important also for their own security. And military invasion of Taiwan or a military attack against Taiwan could potentially turn into a much larger conflict.
Die Annexion Taiwans durch die Volksrepublik China würde wahrscheinlich einen viel größeren Konflikt bedeuten, in den auch die USA und Japan verwickelt sein werden. Aber diese Eskalationsstufe ist noch nicht erreicht.
I mean, that's a few steps ahead of escalation.
Der Einfluss Chinas auf die deutsche Infrastruktur werde immer größer, meint Thorsten Dornier. Das hänge auch mit den Erwartungen der Konsumenten in Deutschland und in Europa zusammen.
Ja, also insbesondere ist natürlich das schöne Beispiel hier bei der Bahnfracht, wo wir gar nicht eigene Züge operieren können. Wir können selbst nichts auf die Bahn bringen. Wir sind auf chinesische Partner angewiesen. Die Infrastruktur wird aus China heraus bezahlt. Also nicht die deutsche Infrastruktur, aber alles der Länder, die auf dem Reiseweg letztendlich liegen. Das ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Und dann ist es ja immer die Frage, heutige Zeit im E-Commerce, ja, wir möchten alles frei Haus bekommen. Und das ist dann diese sogenannte Frankatur, sprich, wer ist der Frachtzahler? Wir möchten es zu Hause angeliefert bekommen, wir möchten selbst keine Verantwortung für den Transportweg tragen. Und so übernehmen das natürlich diese chinesischen Unternehmen gerne für uns und machen quasi frei Haus Anlieferung in Deutschland. Was natürlich bedeutet, dass die im großen Maße auf ihre chinesischen Unternehmen setzen und wir mehr oder weniger aufpassen müssen, dass wir kein Erfüllungsgehilfe nur noch sind in 10 bis 20 Jahren.
Ähnlich wie Giorgio Franceschini war auch Helena Legarda 2020 noch der Überzeugung, dass die militärische Zusammenarbeit von Russland und China eher eine abschreckende Wirkung auf den Westen haben solle. Ein Jahr später nuanciert sie ihre Einstellung.
My sense is that Russia would only get involved in a US-China conflict in East Asia over Taiwan or the South China Sea. If it felt that this was the big geopolitical confrontation, this is where it will be decided who will be in the lead when it comes to the global order going forward.
Russland würde sich in einen Konflikt zwischen den USA und China nur einmischen, wenn es dabei wirklich um eine Neuordnung der globalen Machtstrukturen ginge.
In that case, I could imagine that Russia would take China's side. If that's not the case, if this is sort of a more limited aims conflict, I could see Russia maybe publicly supporting Beijing, but not necessarily getting involved militarily.
Bei kleineren Auseinandersetzungen würde Russland zwar auf der Seite Chinas stehen, sich aber militärisch raushalten.
I think that would have a lot of consequences, both primary and secondary, intended and unintended. If you've got a US-China conflict in East Asia somewhere, say over Taiwan, if Russia gets involved, this is already kind of well on the way of a world war of some sort.
Sollte sich Russland militärisch einmischen, wäre das der Anfang eines neuen Weltkrieges.
Russia gets involved and then my sense is Europe and other NATO allies would be forced to get involved too. And this is very fast, very massive escalation. And Russia knows this for sure.
Aber Russland weiß das.
So I think they'll be careful.
Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs, sagen meine Gesprächspartner von Breelock und Igel Schreiner in Hamburg. Als im März 2021 der Frachter Ever Given nach einer Havarie für mehrere Tage den Schiffsverkehr im Suezkanal lahmlegte, wurde deutlich, wie fragil die internationalen Warenströme sind.
Was wir die letzten 10 Jahre gesehen haben, war eine Zeit der Extreme. Wir waren lange, lange Jahre auf einem Seefrachtniveau, was für die Reedereien ruinös war. Es wurden hohe Verluste gezeichnet. Das war nachhaltig so nicht möglich, eine Reederei zu betreiben. Es war aber unser aller wirtschaftlicher Anreiz natürlich immer optimiert einzukaufen und das Produkt möglichst günstig dem Verbraucher anzubieten. Da wurden die letzten $5 verhandelt. Da war die Reederei der Verlierer über eine gewisse Zeit. Jetzt hat sich das komplett gedreht. Jetzt hat der Kunde, der Verbraucher hat die große Herausforderung. Ich denke, wenn es einfach nicht diese Extreme gibt, sondern wenn es einen gesunden Mittelwert gibt, der alle Marktteilnehmer gut existieren lässt, dann wird das höchstwahrscheinlich die Wahrheit sein. Ob sich das einpendelt, das werden wir, denke ich mal, in den nächsten 24 Monaten sehen. Und die Dimensionen sind halt so groß. Der Hebel ist so gewaltig, auch wenn Sie jetzt nochmal auf die politischen Spannungen da ansprechen. Wir sehen, was es jetzt bedeutet hat, wenn ein Kanal mal ein paar Tage gesperrt ist oder wenn in einem Hafen, in einem sicherlich großen Terminal ein Corona-Ausbruch ist, weil es da einige Infizierte gibt. Wir haben gesehen, dass es in der gesamten Lieferkette für sehr, sehr viele Unternehmen direkt eine Verwerfung hat, dann mögen wir uns nicht vorstellen, was für Dimensionen das annimmt, wenn da politische Herausforderungen auf uns zukommen.
Das ist auch meine Hoffnung, dass diese Abhängigkeit den Menschen, den Entscheidern, die wirklich da das Schicksal in der Hand halten, bewusst macht, wir sind aufeinander angewiesen. Deshalb lasst uns miteinander sprechen, lasst uns kooperieren, lasst uns auch gewisse Vielfalt tolerieren. Aber wir können die großen Herausforderungen unserer Zeit, das wirtschaftlich ist, die digitale Transformation, der Klimaschutz, Geflüchtetenwellen, geopolitische Konflikte, das sind alles globale Herausforderungen, die man nur gemeinsam lösen kann. Das muss den Chinesen genauso bewusst sein wie den Amerikanern und uns Europäern.
Viren und Welthandel. Die neue Seidenstraße im Zeitalter der Pandemie. Feature von Harald Brandt. Es sprachen Hanna von Peinen und Harald Brandt. Ton und Technik Robert Schremel. Regie Harald Brandt. Redaktion Wolfram Wessels und Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2022.